ARD Sounds.
Seit mittlerweile 3,5 Monaten spüren wir die Folgen des Iran-Kriegs. Zum Beispiel beim Tanken. Und wir tun das aus einem einfachen Grund, weil wir so abhängig von fossiler Energie aus dem Nahen Osten sind. Und wir sollten da nicht nur aufs Auto schauen. 1,3 Millionen Lkw fahren täglich auf deutschen Autobahnen. 1,3 Millionen. Und die allermeisten davon tanken Diesel. Bei einem Transportunternehmen machen die Dieselpreise oft ein Drittel der Betriebskosten aus. Da haut die Energiekrise gerade richtig rein. Aber das geht auch anders. Es gibt Alternativen. Elektro-Lkw haben zuletzt große technologische Fortschritte gemacht. Meine Kollegin Astrid Kühn war in Ostfriesland und hat die Spedition Nano Jansen besucht, bei der schon 60 von 80 Lastern elektrisch fahren, sogar im Fernverkehr. Wie das in der Praxis funktioniert, erzählt sie uns jetzt im ARD Klima Update. Und was es braucht, damit andere nachziehen, sagt uns im Anschluss der E-Lkw-Forscher Steffen Link. Vom Problem zur Perspektive, ich bin Arne Schulz. Moin!
Das ARD Klima-Update.
Bevor wir mit den E-Lkw einsteigen, habe ich noch eine Ankündigung. Wer Lust hat, uns mal live zu erleben und vielleicht ins Gespräch zu kommen mit uns, unsere nächste Podcast-Folge nehmen wir wieder vor Publikum auf, und zwar am Sonntag, den 21. Juni. Wir sind in Thale im Harz. Der Harz, von dem kennt ihr sicher diese erschreckenden Bilder zerstörter Bäume, kahler Hänge. Und wir fragen dort, was kann der Wald noch leisten in der Klimakrise? Los geht's am 21. Juni um 12 Uhr mittags, und zwar wirklich schön gelegen oben im Wald auf dem sogenannten Hexentanzplatz. Das ist kostenlos auch. Es gibt den ganzen Tag ein Rahmenprogramm mit Musik und mehr, und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dort sehen. Die Infos findet ihr auch unter dieser Folge in den Shownotes. Heute geht's aber um die Energiekrise und um Elektro-Lkw. Hi Astrid, schön, dass du da bist.
Hallo Arne, danke für die Einladung.
Vielleicht kurz die wichtigsten Basics, bevor du uns mit zu der Spedition da im hohen Norden nimmst. E-Lkw sind schon seit ein paar Jahren ja ein großes Thema in der Branche. Vor kurzem kam eine Befragung raus vom Öko-Institut. Da haben mehr als 60% der Unternehmen gesagt, dass sie sich zumindest schon damit beschäftigt haben, ob sie sich solche Batterie-Lkw anschaffen. Aber man muss auch sagen, wirklich auf den Straßen unterwegs sind noch ziemlich wenige.
Ja, ganz genau. Also im Bestand sind es immer noch vor allem Diesellaster. Und ein Blick auf die Neuzulassungszahlen zeigt, in den ersten Monaten dieses Jahres hatten 7,5% der neuen Lkw in Deutschland einen Elektroantrieb. Viele davon kleinere Lieferwagen, also solche wie diese kleinen DHL-Laster, die man manchmal in Wohngebieten sieht. Den allergrößten Teil des CO2-Ausstoßes, ganze 84%, die verursachen aber die großen, schweren Lkw, die wir auf den Autobahnen sehen. Und bei denen ist der Marktanteil von E-Antrieben eben noch geringer, zuletzt lag er bei 3,5%. Wir sind da also noch am Anfang, das muss man ganz klar so sagen. Aber das Wachstum ist ziemlich beeindruckend. Bei den fürs Klima so wichtigen schweren Lastern, da gab es eine Verdopplung bei den Zulassungen innerhalb eines Jahres.
Ja, und ich erinnere mich auch noch, vor einigen Jahren, da lief die Debatte ja eher so, Lkw, Elektro, das wird niemals funktionieren, das geht überhaupt nicht, weil die Batterien zu schwer, viel zu teuer sind. Das hat sich durch technologische Fortschritte total gewandelt. Und erste Unternehmen sind jetzt schon richtig viel unterwegs mit dieser Technologie. Zum Beispiel die Spedition Nano Jansen in Leer. Die hast du besucht. Was ist das für eine Firma?
In Leer in Ostfriesland sitzen die seit 1896, also im Foyer des Bürogebäudes. Da stehen noch die Kutschen, mit denen die früher die Ware zu den Kunden gebracht haben. Heute fahren die mit den großen, schweren Lkw rum, die man von den Autobahnen kennt, hauptsächlich auf der Mittel- und Fernstrecke, also durch Deutschland, aber auch quer durch Europa. Und Nano Jansen ist ein Familienunternehmen. Die fünfte Generation ist da gerade am Start.
Klar, als Kind war ich auch immer bei der Verladung oder bei Umzügen oder so mal dabei. Hat auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht, und gerade am Wochenende und so, da war ich dann schon oft dabei.
Das ist Nanno Jansen Junior, Anfang 30 ist der. Der hat seinen Berufsstart nicht direkt im Familienunternehmen gemacht, sondern erstmal geguckt, was ist sonst noch so los in der Welt der Logistik. Hat das und Supply Key Management studiert, unter anderem bei Amazon und GLS, also bei den großen Dienstleistern. Seit 2022 ist der Strategiechef im Familienunternehmen. Das leitet er mit seinem Vater zusammen, der heißt genauso, Nanno Jansen. Und dann kam der Sohn eben mit den frischen Eindrücken aus dem Studium zurück nach Friesland und die beiden Nanos, die haben dann echt eine radikale Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Die haben nämlich gesagt, wir stellen unsere Flotte an Diesel-Lkw jetzt mal ziemlich flott um auf Elektrotrucks.
2022 hast du gesagt, das war ja die Zeit der selbsternannten Fortschrittskoalition. Die haben sich grüne Technologien ja groß auf die Fahnen geschrieben, haben sehr vieles angeschoben. Es gab gleichzeitig dann auch die Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Könnte sagen, vielleicht passte so eine Entscheidung damals gut in die Zeit, oder?
Fühlt sich schon ganz schön lange her an, ne? Aber genau, das war die Zeit. Aber man muss auch sagen, die Speditionsbranche, die war da jetzt noch nicht so direkt am Umdenken. Denn da geht es ja eher um Verlässlichkeit. Alles muss on point sein. Es gab ganz wenig Elektrotrucks überhaupt auf dem Markt. Gleichzeitig war es aber schon auch eine Zeit, wo man als Unternehmer und wenn man gerade frisch von der Uni kommt, vielleicht sogar noch mehr, auch den Eindruck gewinnen konnte, das wird in den nächsten Jahrzehnten kommen. In die Richtung könnte es langfristig gehen, gerade was die stärkere Bepreisung von Treibhausgasausstoß betrifft. Und bei Nanno Jansen ist auch genau in der Zeit eine Anfrage eingetrudelt.
Da kam auch ein Kunde auf uns zu und hat dann gefragt, hier, wie sieht das eigentlich aus? Können wir diese Verteilung von, in dem Fall waren das Müllsäcke für den Landkreis in der, können wir die nicht auch elektrisch durchführen?
Naja, und nach dieser Anfrage, ob man nicht die Müllsäcke für den Landkreis elektrisch ausfahren könnte, da sind die Jansens ins Überlegen gekommen. Was bräuchten wir denn eigentlich dafür? Sollen wir vielleicht mal einen Elektrotruck bestellen und es ausprobieren? Ja, und dann haben die sich erstmal gründlich schlau gemacht und damals, also vor rund 4 Jahren, dann ziemlich schnell festgestellt, es gibt nur wenige Modelle, die überhaupt am Markt sind und so ein Elektrotruck, der kostete damals um die 350.000 Euro. Ein vergleichbarer Diesel lag bei circa 140.000 Euro.
Also eigentlich ein Grund genug, das Thema sofort wieder zu beerdigen, oder? Also wobei vielleicht ja auch nicht, weil zu der Zeit gab es ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch dieses ziemlich großzügige Förderprogramm für solche Lkw.
Ja genau, tatsächlich gab es so ein Programm des Verkehrsministeriums, das 80% der Investitionskosten in die Infrastruktur gefördert hat. Also Ladesäulen, Netzanschlüsse, Batteriespeicher auf dem eigenen Hof und solche Sachen. Und bei den Fahrzeugen selbst auch 80% der Mehrkosten im Vergleich zum Diesel-Lkw.
Weil wir das Programm eben für sehr attraktiv empfunden haben, haben wir gesagt, okay, eigentlich müssten wir unser Depot so ausbauen, dass es für die nächsten 5-6 Jahre für unsere Flotte ausreicht. Da kamen wir dann eben zu dem Entschluss, okay, eigentlich bräuchten wir 20 Ladepunkte.
Die haben also gesagt, die üppige Förderung, die gibt es bestimmt nicht ewig. Wenn wir sie jetzt nutzen, dann investieren wir eigentlich vergleichsweise günstig in unsere Zukunft. Und deshalb haben sie dann nicht einen Elektrotruck bestellt, sondern gleich 20. Plus Ladesäulen und eine dicke PV-Anlage haben sie sich auch noch hingestellt.
Aber echt eine mutige Investition, gerade wenn du so beschreibst, irgendwie wo wir damals noch standen, 2022. Und man kann es ja auch leicht hochrechnen, 350.000 Euro damals für einen Truck und dann bestellt man 20. PV-Anlage, was weiß ich, das sind ja hohe Millionenbeträge, die man da investiert.
Absolut, aber Jansen, der hat sich das halt durchgerechnet und relativ nüchtern geguckt, okay, die Förderung nehme ich jetzt mit und wenn ich eben gleich mehrere Ladepunkte habe, mir hier noch eine eigene PV-Anlage hinstelle, dann kann ich im Betrieb der Lkw sogar noch Größeneffekte, sogenannte Skaleneffekte, nutzen.
Wenn ich erstmal die ganze Infrastruktur da stehen habe, mit den Fahrzeugen unterwegs bin, wird jeder weitere Lkw, den ich dazu kaufe, eigentlich von den operativen Kosten günstiger.
Das habe ich, glaube ich, noch nicht genau genug verstanden. Also wo genau können denn die Jansens hier diese Größenvorteile nutzen? Also warum werden die Betriebskosten günstiger jetzt mit jedem weiteren Lkw?
Ja, da geht es dann tatsächlich auch in die Details. Ich versuche es mal knapp zu erklären. Das Stichwort ist hier Lastenmanagement. Denn für die ganzen Elektrotrucks brauchst du ja eine Menge Strom. So viel, dass sie neben dem eigenen Solarstrom auch größere Mengen aus dem Netz beziehen müssen. Mhm. Es geht aber nicht nur darum, wie viel Strom verbraucht wird, sondern wie viel gleichzeitig aus dem Netz gezogen wird, weil die Netzbetreiber eben große Stromkunden auch nach der sogenannten Spitzenlast, also der höchstmöglich abgerufenen Leistung aus dem Netz, abrechnen. Habe ich viele Fahrzeuge, kann ich die Ladevorgänge aber geschickt verteilen und denselben Anschluss besser auslasten. Die festen Kosten für den Netzanschluss und Spitzenlast, die verteilen sich also auf mehr Lkw und dadurch werden die Stromkosten pro Fahrzeug günstiger. So habe ich Janssen verstanden.
Das Gleiche gilt dann auch fürs öffentliche Laden. Auch da sind die Betreiber dann eher gewillt, günstigere Konditionen zu geben, wenn ich entsprechende höhere Volumen von denen abnehme.
Also vielleicht ist das Detail auch gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist einfach zu verstehen, mit vielen Lkw im Fuhrpark habe ich eben Kostenvorteile, sowohl beim öffentlichen Laden eben als auch bei meinem eigenen Ladepark.
Deshalb kann es sich lohnen, sofort sehr entschlossen auf E-Mobilität umzusteigen. Bis der Elektro-Truck sich rein wirtschaftlich gesehen amortisiert hat, kann es aber trotzdem dauern.
Also ich würde sagen, dass am Ende der Lebensdauer das schon eine Art Parität ist, also dass wir ungefähr auf das gleiche Niveau kommen mit dem Elektro-Lkw.
Also das dauert schon eine Weile. Er hat auch viel höhere Anschaffungskosten im Vergleich zum Diesel. Auch aktuell ist das noch so das 2,5-fache. Aber gleichzeitig kann er halt am Depot, also auf seinem Hof, selbst produzierten Strom laden und kommt dadurch deutlich günstiger weg, als es beim Dieseltanken der Fall wäre.
Und ganz aktuell fällt der Kostenvergleich wahrscheinlich sogar noch viel mehr pro Elektro aus, oder? Weil ich hatte ja am Anfang gesagt, Spritpreise gerade aktuell sehr, sehr hoch.
Ja, genau. Also die letzten Daten, die er dazu hatte, waren aus dem Februar und da lag der reine Arbeitspreis für seinen Strom, also die Investitionskosten rausgerechnet, bei 17 Cent pro Kilowattstunde, die er eben aus dem Netz bezieht. Wenn man jetzt mal bedenkt, für 100 Kilometer mit einem Elektro-Truck braucht man circa 150 Kilowattstunden Strom. Dann kann man das umrechnen und mit dem Dieselpreis vergleichen. Und dieser Vergleich zeigt, seine Stromkosten, die von Janssen, entsprechen umgerechnet einem Lkw-Dieselpreis von 80 oder 90 Cent. Und an der Tankstelle zahlt man aktuell ja weit mehr als das Doppelte. Also gerade lohnt sich das mal so richtig für ihn, ja.
Gleich reicht's mal mit Kostenrechnung, glaube ich. Aber das ist ja eben das Entscheidende für die Spedition. Deswegen reiten wir da so drauf rum. Und ich glaube, es gibt ja noch ein wichtiges Argument, was wir nennen sollten, pro Elektro. Lkw müssen auf Autobahnen und Bundesstraßen ziemlich viel Maut bezahlen. Und das ist auch an den CO2-Ausstoß von den Fahrzeugen gekoppelt. Also je mehr CO2 die Fahrzeuge ausstoßen, desto höher fällt die Maut aus. Aber E-Lkw brauchen das nicht zahlen, richtig?
Genau, die sind zumindest für die nächsten Jahre komplett von dieser Maut befreit. Und das hat auch Janssens Kalkulation nochmal besser ausfallen lassen. Und so wurde die Spedition, ja, ziemlich rational zum Vorreiter, weil Nano Janssen halt gesagt hat, kein Ausprobierstatus, sondern ich gehe gewissermaßen gleich all in.
Ich finde, diese Rechnungen, die er da angestellt hat, sind gut nachvollziehbar, aber es muss dann ja auch in der Praxis funktionieren, ne? Und das kann man vielleicht nicht so gut kalkulieren, wenn man da gerade erst einsteigt. Also wenn ich in einem laufenden Betrieb auf eine Technologie umstelle, ist ja total wichtig. Also finde ich denn dann wirklich nachher unterwegs eine Ladesäule? Wie weit komme ich dann überhaupt in der Praxis mit so einem Lkw? Da ist ja vielleicht die theoretisch angegebene Reichweite auch nicht die in der Praxis, wenn der voll beladen ist oder wenn ich im Winter fahre. Also ja, das muss ja auch funktionieren.
Total. Ich muss dir ehrlich sagen, Arne, mir ging es da genau wie dir. Aber er, der Unternehmer Janssen, hat sich offenbar einfach gesagt, wenn wir das gut planen, dann kriegen wir das schon auf die Reihe, auch technologisch. Denn irgendwann kamen dann ja die ersten Trucks auf seinen Hof gerollt und kurz darauf hat das Telefon geklingelt und dran war er hier.
Ich bin Tobias, ich bin 31 Jahre alt und eigentlich Startup-Unternehmer aus München. Aber ich mache jetzt einen kleinen Tapetenwechsel in meinem Leben. Und zwar erfülle ich mir einen langersehnten Traum. Ich werde nämlich Lkw-Fahrer und kein normaler Lkw-Fahrer, sondern ein Elektro-Trucker.
Das ist Tobias Wagner, der hat früher bei Tesla gearbeitet, also kommt aus der Elektrobranche, hat auch eine Firma gegründet. Dann hatte er aber die Idee, ich will raus in die Praxis, ich würde gerne Elektro-Lkw fahren und zwar im Fernverkehr. Also am liebsten quer durch Europa, einfach rein und los. Und dann will er halt erzählen von seinen Erfahrungen auf YouTube und das macht er bis heute als Elektro-Trucker. Und aus diesem Kanal haben wir gerade den Ton gehört und ja, für diesen ja etwas mutigen Plan hat Wagner dann Speditionen gesucht, aber er hat so richtig keine gefunden, bis auf Nano Janssen. Da hat er dann angerufen und hatte Nano Senior an der Leitung.
Der hat es gleich verstanden, dass man da ein bisschen Aufklärungsarbeit machen muss und dass man quasi das Thema Fernverkehr nochmal speziell bearbeiten muss. Und es war ein tolles Gespräch.
Und dann ist er tatsächlich eingeladen worden und das erste Mal E-Lkw gefahren. Da fand das cool. Und dann haben sie sich geeinigt, dass er, Wagner, obwohl er null Erfahrung hatte, bei Nano Janssen als Berufskraftfahrer einsteigt. Und zwar speziell für deren Elektrofahrzeuge.
Zum einen natürlich, dass ich einfach fahren kann. Es gibt ja auch sowas wie Fachkräftemangel. Das heißt, jeder braucht einen Lkw-Fahrer aktuell. Aber die Idee ist auch so ein bisschen, dass ich diese Lkws ein bisschen an die Grenzen bringe. Das heißt, dass ich vielleicht Touren, die vielleicht neu sind, einfach vorqualifiziere, dass ich eben recherchiere, wo sind Ladestationen, wo kann man aufladen, und dass ich da so ein bisschen das Experimentiermeerschweinchen bin, kann man ganz gut sagen.
Ich finde, ja, das klingt so, als hätten sich da zwei wirklich gefunden, was auch total interessant ist, weil uns auch ja mehrere von euch Hörern irgendwie mal geschrieben haben. Zum einen, ey, da gibt es diese spannende Spedition Nano Janssen. Zum anderen, guck doch mal auf diesen Elektro-Trucker, wir machen jetzt beides hier in einem. Also man könnte sagen, eine Win-Win-Situation für beide Seiten, oder?
Genau, die haben dem Wagner halt recht freie Hand gegeben und der kann dann sagen, wie es läuft on the road. Und vom Elektro-Trucker kriegt man dann in den Videos einfach einen Einblick, wie die Tage so ablaufen im Truckerleben. Man sieht ihn nachts mit Stirnlampe vor seinem Truck stehen oder beim Beladen, beim Steuern durch enge Wohngebiete und vor Ladesäulen auf Autobahnraststätten.
So, ich wollte eigentlich bei Ionity laden, da stand aber Nano Janssen LKW, da habe ich gedacht, den störe ich jetzt nicht und absatteln wollte ich auch nicht, deswegen stehe ich jetzt wieder bei Aral hier. Und Aral hat ja hier zwei Hück 300, so eine kleine 50er-Säule, die man mal upgraden sollte, weil das glaube ich keine 800-Volt-Säule ist. Aber bin mir nicht ganz sicher.
Ja, und das Interesse ist offenbar richtig groß. Mittlerweile hat Wagner rund 100.000 Abonnenten. Jedes Video hat zehntausende Abrufe. Mal verzweifelt er, mal ist er begeistert, aber meistens mit einer ziemlich ansteckenden guten Laune.
Also trotzdem ziemlicher Zufall, ne? Elektro-Trucker kam ums Eck, wollte da was ausprobieren. Die Janssens hatten ja diese Elektro-Trucks und Strecken zum Ausprobieren. Was kam denn dann so als Fazit raus?
Ja, dass es doch relativ reibungslos läuft, auch auf der Langstrecke oder wie Nano Janssen Junior mir gesagt hat.
Wir haben einfach Dinge ausprobiert, die haben dann funktioniert und dann entsprechend haben wir dann den nächsten Schritt gemacht und haben dann noch mehr umgestellt, noch mehr Kunden davon auch überzeugen können, dass das die Lösung ist.
Und Tobias Wagner hat auch noch eine App programmiert mit Ladesäulen und die nutzen alle Fahrer der Spedition.
Jetzt finde ich es aber auch manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man da so Technik-Enthusiasten am Werk hat, weil die vielleicht auch Probleme ja gar nicht mal so ernst nehmen, sondern einfach so weglachen. Wie ist das denn beim Rest der Belegschaft gewesen? Also da waren ja möglicherweise nicht alle so begeistert davon, dass da plötzlich irgendwie Dutzende Elektro-Trucks auf dem Hof standen.
Das wollte ich natürlich auch wissen und vor allen Dingen wollte ich auch mal Elektro-Lkw fahren und deswegen bin ich zu Simon. Seine ganze Familie arbeitet bei Nano Janssen, der Vater seit 30 Jahren. Und er selbst wieder seit rund einem Jahr. Also er ist ein ganz guter Ansprechpartner, habe ich mir so gedacht.
Ich fände es schön, unterwegs zu sein. Na, wenn ich jetzt unterwegs bin und die Bäume werden so langsam grün, ist herrlich, ist schön. Na, und du weißt, jupp, ich bin jetzt Öko. Ich darf.
Also ich glaube, man hört es, Simon nimmt sich A nicht viel zu ernst und B fährt er mittlerweile wirklich gerne E-Lkw. Am Anfang, hat er mir auch gesagt, war er aber tatsächlich skeptisch.
Man hört eigentlich so gut wie nichts. Ja, das hast du mit diesen Fahrzeugen nicht. Andererseits hast du aber auch mit diesen Fahrzeugen einfach diesen Flair von LKW halt einfach. Ne? Wenn er Gas gibt, du hörst dann die Power. Ne? Das hast du hier zwar nicht, aber du merkst die Power. Ja.
Okay, das ist so mehr auf der Ebene, so wie fühlt es sich an, das Ding zu fahren. Wie ist es aber für ihn in der Praxis, damit unterwegs zu sein, also Stichwort Laden?
Da gab es eine kurze, klare Antwort von Simon, und zwar eine Ladesäule findet man immer. Er hätte da noch nicht einmal Probleme gehabt.
Okay.
Mich hat das auch überrascht. Was er aber sagt, teilweise sei es schwierig, mit dem ganzen Sattelzug zu laden, also mit der Last hinten dran. Das komme jetzt so langsam, dass es auch solche Ladeparks gibt, aber an den Säulen an sich, da mangele es nicht. Und wenn das nur eine kleine ist, dann muss er eben absatteln. Und Stichwort Reichweite ist ja auch immer ganz wichtig.
Ich bin heute Morgen kurz hinter Bremen angefangen zu arbeiten. Da war ich ungefähr auf 98%. Ja, und jetzt bin ich seit heute Morgen 7 Uhr unterwegs und bin jetzt knapp noch bei 50%. Und das sollte eigentlich den Tag über auch reichen.
Und mit dieser Reichweite kommt er auf jeden Fall locker durch eine Lenkzeit, denn die geht ja immer 4,5 Stunden. So lange dürfen Trucker am Stück fahren. Dann muss eine Dreiviertelstunde Pause eingelegt werden.
Heißt, diese Pause, die nutzt man dann auch zum Laden?
Ja, ganz genau. So verlieren sie dann auch nicht so viel Zeit. Und die Routenplanung, die hatte ich mir im Vorfeld viel komplizierter vorgestellt. Tatsächlich machen das aber die Fahrer selbst. Die schauen, wo muss ich heute noch hin und suchen sich dann eine geeignete Säule. Eigentlich easy.
Morgens uns gucken, ja okay, ich habe so und so viel Reichweite, den und den Kunde. So bei 20%, da fange ich dann im Umkreis an zu suchen. Wo habe ich denn noch meine Ladestation? Was ist näher am Kunden dran? Wo muss ich weiter Aushalte fahren? Das sind Sachen, die muss ich planen. Die kann meine Firma ja nicht für mich übernehmen, ne?
Und zur Planung nutzt er auch diese Ladesäulen-App vom Elektro-Trucker-Kollegen Wagner. Ich bin dann mit Simon zum Beladen gefahren. Gartenhäuser kamen drauf auf den Sattelzug. Und auch auf dem Rückweg war das Fahren im LKW echt leise und entspannt. Also man hat da nicht gemerkt, dass man da 30 Tonnen Last aufgeladen hatte. Wo es mehr ein Thema ist, ist tatsächlich in den Bergen, sagt Simon. Die mögen die Akkus nämlich nicht so gern. Und auch im kalten Winter haben die Akkus die Systeme teilweise gezickt. Simon sieht es pragmatisch, er sei halt ja noch eine Art Techniktester. Das gehört für ihn einfach mit dazu.
Und wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, so unter Simons Erfahrung, würde er sagen, er will noch tauschen?
Ich glaube nicht.
Ich bin vor einer Weile, bin ich gut 2,5 Wochen wieder Diesel gefahren.
Ja.
Und man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass es doch leise ist und das da sehr, sehr laut.
Was ich übrigens nicht einmal von denen dabei in Nano Janssen gehört habe, bei meinem Besuch war, was Emotionales aller, also ich will die Welt retten und deswegen fahre ich jetzt nur noch mit grünen Elektro-LKW durch die Gegend. Gerade der Juniorchef Nano Janssen war einfach total nüchtern. Kann sein, dass die Entscheidung auch ein Risiko war, aber uns hat das halt überzeugt und deswegen haben wir das gemacht. Das emotionalste Statement von dem war vielleicht dieses hier.
Ja, man muss es sich auch erstmal trauen, sag ich mal, so einen Schritt zu machen. Aber es macht natürlich auch viel Spaß als Unternehmer dann zu sehen, okay, wir können wirklich etwas verändern und etwas machen, auch was über unsere Unternehmensgrenzen hinausgeht.
Er ist übrigens überzeugt, dass es auch ohne die inzwischen weggefallene großzügige Förderung attraktiv ist, umzustellen. Er selbst kann seine Strompreise jetzt ja einfach auch sehr gut kalkulieren. Die operativen Kosten sind so sehr viel günstiger und deswegen lohnt sich für Janssen jetzt, da der Einstieg gemacht ist, auch ohne Förderung der weitere Ausbau total.
Ja, und ganz weg ist die Förderung ja auch nicht. Zumindest für den Bau von Ladesäulen hat die Bundesregierung ja gerade sogar wieder ein neues Programm aufgelegt, ne? Was ich übrigens noch lustig finde, habe ich gerade gelesen, der Elektro-Trucker Tobias Wagner, den wir vorhin gehört haben, der scheint diesen normalen Fernverkehr in Europa gar nicht mehr so herausfordernd zu finden. Der hat sich jetzt einen Hersteller als Partner gesucht und will offenbar eine einjährige Weltreise im E-LKW machen, in 80 Ladevorgängen um die Welt. Der scheint schon die nächste Herausforderung zu suchen.
Mehr geht immer, ne?
Danke, Astrid, dass du für uns in Friesland warst.
Sehr gerne.
Und ich finde, von solchen Pionieren kann man viel lernen, aber für das ganze Bild sollten wir auch schauen, was für andere vielleicht herausfordernder ist als jetzt für diese eine Spedition, wo also noch Probleme lauern, wie die gelöst werden können. Darüber spreche ich jetzt deshalb noch mit dem Elektro-LKW-Forscher Steffen Link vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Hallo Herr Link, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Also das klang ziemlich beeindruckend, was uns Nano Janssen Junior erzählt hat von seiner Batterie-LKW-Flotte. Die entscheidende Frage ist ja, was muss passieren, damit möglichst viele andere auch nachziehen und sagen, ich bin auch überzeugt, ich mache das jetzt auch. Wir haben am Anfang gesagt, es gab schon starkes Wachstum bei den Zulassungszahlen zuletzt, aber natürlich von sehr niedrigem Niveau aus. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, dass sich der Elektroanteil tatsächlich stark erhöht in den nächsten 4-5 Jahren?
Ja, ich glaube, da sind drei zentrale Faktoren zu nennen, die dafür sprechen, dass es jetzt sehr schnell gehen wird. Das ist natürlich einerseits, die Modelle sind verfügbar. Wir kommen aus einer Zeit, da gab es noch nicht so viele Serienmodelle von den verschiedenen Herstellern, auch mit den großen Reichweiten, mit den großen Batterien. Jetzt sind die Modelle verfügbar, die Modelle sind erprobt, man hat die Probleme aus den Vorserien ausgemerzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach die Betriebswirtschaft. In der Logistik wird spitz auf Knopf mit spitzem Bleistift gerechnet. Was ist der günstigere Antrieb? Ist es der Diesel? Ist es der LNG? Ist es vielleicht der Wasserstoff oder der Elektro-LKW? Und da sehen wir den Elektro-LKW schon heute, aber auch zukünftig deutlich im Vorteil. Und natürlich haben auch die Hersteller entsprechenden Druck, die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen durch die CO2-Flotten-Grenzwerte-Ziele in der EU und die Strafzahlungen, die da drohen. Und deshalb glauben wir, dass es sehr, sehr schnell gehen wird.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass ein Grund auch sei, dass die Elektro-Lkw bei den Kosten schon heute attraktiv seien. Lassen Sie uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Also das hat auch Nano Jansen vorhin ja gesagt, dass er auf die gesamte Lebensdauer bei den Kosten ganz gut dasteht. Wenn wir das aber nochmal so auseinanderblättern, dann sind da ja erstmal diese Anschaffungskosten. Und die sind doch nach wie vor im Vergleich zum Diesel-Lkw super teuer. Gibt es denn da, sagen wir mal, eine realistische Erwartung, dass es da in den nächsten Jahren runtergehen könnte mit diesen Kosten?
Die gibt es auf jeden Fall. Aktuell sind die Fahrzeuge noch deutlich teurer. Wir sind jetzt so heute, was wir so kennen, Faktor 2,5 teurer. Und es ist natürlich ein sehr, sehr hoher Invest und natürlich auch ein hohes Risiko für den Spediteur, vor allen Dingen für kleinere Betriebe natürlich auch, so einen Invest dann zu stemmen, die entsprechenden Kredite zu bekommen im Leasing. Wir sehen aber auch, dass wenn natürlich die Fahrzeuge skalieren, wir kommen hier natürlich immer noch aus einer kleinen Serienproduktion. Die ersten Fahrzeuge rollen jetzt vom Band, die Batterien werden parallel günstiger. Und wir sehen in 2030, 2035, dass sich die Preise stark annähern werden zu dem von einem Diesel-Lkw, vermutlich immer noch ein bisschen teurer. Es gibt andere Kollegen im Institut, die sagen, es könnte auch langfristig deutlich günstiger werden wie der Diesel-Lkw. Da gibt es bestimmt auch gute Gründe für. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass dieses massive Delta in den Anschaffungskosten, das wir heute sehen, auf jeden Fall zurückgehen wird.
Glauben Sie, dass da auch chinesische Konkurrenten zu beitragen werden, die Preise runterzubringen? Weil ich habe gerade gelesen, es gibt ja auch Anbieter aus China, die gerade erklärt haben, sie wollen ja sozusagen mit Kampfpreisen auch auf den europäischen Markt, teilweise jetzt schon unter 200.000 Euro.
Absolut. Wir kennen es auch bei den chinesischen Pkw, die ja auch deutlich günstiger produziert werden können, aufgrund auch der Faktoren, die da in China einfach gegeben sind. Und wenn natürlich diese Fahrzeuge auf den Markt drängen in Europa, ja, dann wird es natürlich auch einen Handlungsdruck für die europäischen Hersteller geben. Wir haben jetzt gerade letzte Woche auch von einem chinesischen Hersteller Zahlen bekommen, dass wir da so um die 150.000 Euro sprechen. Das heißt, da sind wir schon fast paritätisch zum Diesel-Lkw unterwegs für eine Sattelzugmaschine mit großer Batterie. Und das ist natürlich dann ein Kampfpreis, mit dem man dann auf den Markt kommt, wo chinesische Hersteller vielleicht noch ein bisschen ihre Herausforderung haben werden, ist dann natürlich historisch bedingt dieses ganze Service-Netz. Weil im LKW ist natürlich immer dieses Service-Netz ein ganz, ganz wichtiger. Das Fahrzeug muss fahren, wenn ein Problem da ist, muss man schnell zum Händler, schnell behoben werden, um einfach ja da keine Ausfälle zu haben. Und da sind natürlich die chinesischen Hersteller noch nicht so gut. Aber natürlich, wenn der Preis am Ende stimmt und dann wird wieder hier mit dem spitzen Bleistift gerechnet bei den Logistikern, was ist unterm Strich günstiger? Und da können natürlich dann die chinesischen Hersteller das Geschäft auf jeden Fall beleben.
Im Moment ist es aber eben bei den deutschen Modellen vor allem auch noch so, dass die deutlich teurer sind als die Diesel-Lkw. Und dann war ja die Rechnung in unserem Beispiel von dem Spediteur Nano Jansen, die ging dann so, naja, wir haben ja die Solaranlage bei uns am Hof und wir können da vergleichsweise günstig laden. Und insgesamt haben wir dann sozusagen bei Strom im Betrieb deutlich geringere Kosten, als das beim Tanken mit Diesel der Fall wäre. Und deswegen gleicht sich das dann auch über die ganze Lebensdauer immer weiter aus. Das klingt natürlich super, aber ich habe auch vor einigen Jahren schon mal mit Speditionen gesprochen. Bei denen war das eben nicht so easy. Die konnten sich aus so baulichen Gründen keine Solaranlage aufs Dach setzen. Dann war es auch ein Problem, überhaupt so einen starken Stromanschluss zu denen hinzulegen. Also das, was wir jetzt im Beispiel gehört haben, das ist wahrscheinlich noch nicht so einfach herzustellen für alle Speditionen in Deutschland, oder?
Natürlich ist die Herausforderung der Netzanschluss. Der ist oftmals beschränkt, auch schon wenn Sie eine PV-Anlage anschließen wollen und mit Ihrem Netzbetreiber in Kontakt gehen, dann kommt es ganz oft, ja, die verfügbare Anschlussleistung ist nicht mehr viel vorhanden. Wenn, dann sind die Ausbauzeiten so irgendwie zwischen ein paar Monaten bis mehrere Jahre und das kann das Ganze natürlich dann verzögern. Aber auch hier gibt es schon spannende Ansätze, wie man dann sozusagen aus der, ich sag mal, Kraft der Gemeinschaft das Problem vielleicht lösen kann, wo sich jetzt einzelne Depots zusammenschließen und dann quasi eine Art Depot-Ladenetzwerk aufbauen. Das heißt, an den Depots, wo es Lademöglichkeiten gibt, können dann eben Logistiker in diesem Netzwerk dann auch mit ihren LKWs hinfahren und dann von diesem günstigen Depotladen profitieren.
Das heißt, da kommt dann vielleicht der Spediteur aus dem Nachbardorf, der kommt dann zu Nano Jansen und zahlt halt dafür, dass er da das mitbenutzen darf. Und so könnte man dann Engpässe im Stromnetz sozusagen so ein bisschen abpuffern.
Genau so. Da kann der Nachbarspediteur kommen, profitiert von den günstigeren Preisen. Nano Jansen profitiert natürlich von der höheren Auslastung ihrer eigenen Ladesäulen, kann dann vielleicht auch noch einen kleinen Profit daraus schlagen. Und dementsprechend hätte man dann am Ende eine Win-Win-Situation, die ist zusammenschließend eben aus heutiger Sicht eine gute Maßnahme, um das Ganze kurzfristig auch zu lösen.
Okay, aber gleichzeitig schon eine ernstzunehmende Herausforderung, habe ich rausgehört. Dann heißt es ja auch immer, dass so Spedition eigentlich nicht gleich Spedition ist. Also dass die, je nachdem, wen die genau beliefern, mit was, mit welchen Fahrzeugen, dass die da eben ganz, ganz andere Kostenrechnungen dann haben. Wie viele Speditionen haben denn eigentlich Voraussetzungen, um Stand heute auch so umzusteigen auf E-LKW? Und haben Sie vielleicht ein Beispiel, für wen das gerade aktuell noch besonders schwierig sein könnte?
Eine genaue Zahl, wie viele Speditionen, kann ich Ihnen leider nicht aus dem Hut zaubern. Da sind wir selber noch händeringend dran, da das irgendwie auf deutscher oder europäischer Ebene zu quantifizieren, wo vermutlich batterieelektrische LKW auch langfristig noch eine Herausforderung haben, aber zumindest in dieser und vielleicht in der zweiten Generation, ist natürlich dann bei extrem schweren Beladungen. Also wenn Sie zum Beispiel sehr dichte Güter, Steine, Erden oder Papier transportieren, mit wie viel Gewicht drücken Sie quasi auf die jeweiligen Achsen in Ihrem Fahrzeug? Da gibt es Obergrenzen, die sind festgelegt in der EU und die können dann eben gerissen werden, je nachdem, wenn Sie besonders schwere Transporte haben. Und da sehen wir noch eine Herausforderung, die jetzt aber auch mit spätestens der übernächsten Generation gelöst sein dürften.
Warum? Weil die Batterie-Lkw schwerer sind als so ein Diesel-Lkw.
Genau.
Was auch eigentlich sehr überraschend war, dass die Spedition Nano Jansen in unserem Beispiel ja total entspannt war mit dem öffentlichen Laden. Ist das wirklich so easy mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur?
Ja und nein. Wir haben natürlich noch sehr wenige Elektro-Lkw auf der Straße. Die wenigen Ladesäulen, die es gibt, die sind dann natürlich auch oftmals frei und können dann vom Lkw entsprechend angesteuert werden. Es ist aber vielleicht noch nicht unbedingt so ein Wohlfühlnetz, dass man sagt, da gibt es überall alle x Kilometer mehrere Ladepunkte, die dann eben auch quasi dauerhaft verfügbar sind. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Das kommt jetzt alles mit den verschiedenen Akteuren, die da ihre Ladeinfrastruktur, ihre Netzwerke aufbauen. Auch auf Seiten des Bundes gibt es ja dieses LKW-Schnellladenetz, das kommt entlang der Autobahn, irgendwo bis 2030 oder 31 so errichtet werden soll. Das heißt, da ist man jetzt gerade dabei. Und dann perspektivisch vielleicht auch, was jetzt immer mehr verfolgt wird, ist dieses ganze Thema der Reservierung. Dass Sie jetzt eben schon sagen können, ich reserviere für in 4,5 Stunden an dieser Säule meinen Ladepunkt. Und damit können Sie dann natürlich verlässlich Ihre Touren fahren, auch wenn jetzt viele Elektro-Lkw langfristig auf der Strecke sind. Und gerade, glaube ich, bei dem Beispiel Nano Jansen, Sie haben es vorhin gesagt, die haben natürlich ein Stückchen auch diesen Pioniergeist zu sagen, ja, und dann koppeln wir vielleicht auch mal kurz den Trailer ab, fahren mit unserer Sattelzugmaschine kurz an den PKW-Lader, gehen wieder zurück, koppeln wieder an und fahren weiter. Das zeigt ja auch der Elektro-Trucker immer mal wieder. Es ist natürlich jetzt nicht convenient für den Trucker, der das dann alltäglich machen muss, zeigt aber, es geht, wenn man will.
Herr Link, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für die Einladung.
Wie immer haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Was genau heißt es, wenn der Supermarkt um die Ecke regionale Lebensmittel anbietet? Wie sieht es hinter den Kulissen eines Schweinemastbetriebes aus? Solche Fragen klären die im Podcast und die Hosts wollen einen Dialog herstellen zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern und Verständnis schaffen. 63 Hektar gibt's in ARD Sounds und den Link findet ihr in den Beschreibungen unter unserer Folge. Wir sind in 2 Wochen mit einer neuen Folge zurück. Wie gesagt, da geht's um den Wald und da könnt ihr bei der Aufzeichnung live dabei sein, wenn ihr mögt. Jede Woche haben wir außerdem eine Klimarecherche in unserem Newsletter. Der heißt auch ARD Klima Update. Auch dazu findet ihr einen Link hier in den Shownotes. Ich bin Arne Schulz. Tschüss, bis ganz bald.